Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sieht Gott nicht meine Wege und zählt alle meine Gänge? Wir wollen beten. O Herr, stelle uns in deine Gegenwart. Gib, dass wir nicht nur jetzt, sondern alle Tage wissen, dass du unsere Wege siehst und die aller Menschenkinder. Und das vor deinem Auge nicht verborgen ist. Und weil es so ist, Herr, wollen wir dir offen bekennen, dass viele unserer Wege böse waren. Und dass wir die Dunkelheit mehr liebten als das Licht. Wir wollen alle Sünde und Schuld vor dich hinlegen. Herr Jesus, decke alles zu mit deinem Blut. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen Gewissengeist. Ach Herr, wir möchten dich auch bitten, lass doch dein Reich kommen und segne dazu diesen Gottesdienst. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Reich des Herrn, brich hervor im vollen Tag. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 93. Psalm. Der Herr ist König. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und hat ein Reich angefangen, soweit die Welt ist. Und zugerichtet, dass es bleiben soll. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor ihre Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist eine rechte Lehre. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr, ewiglich. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen fortfahren in der Geschichte von der Darstellung Jesu im Tempel, wie es Lukas 2 erzählt wird. Die Eltern Jesu brachten das Kind in den Tempel. Und er nahm Simeon ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Und nun kommt der Text für heute. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern. Das heißt wörtlich im Angesicht aller Völker. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Da sitze ich neulich eines Morgens am Schreibtisch und sehe meine Post durch. Und da ist ein Brief, da bekomme ich Vorwürfe wegen irgendwelcher Warenlieferung. Na nun denke ich, Warenlieferung, das betrifft mich nicht. Ich sehe auf dem Umschlag nach und richtig, der Brief war gar nicht für mich bestimmt. Der war aus Versehen bei der Briefträgerin zwischen meine Post gerutscht. Der ging irgendeinem Nachbarn an, der Geschäftsmann war. Und sehen Sie, so wie es mir mit diesem Brief ging, so geht es den meisten Leuten mit dem Evangelium. Die sagen, das betrifft mich nicht. Das geht mich nicht an. Wir wollen nicht bezweifeln, dass was dran ist. Das betrifft wahrscheinlich die Theologen oder alte Leute von 90 aufwärts oder von 80. Altersheim passt das so hübsch hin, Andacht und Besuch vom Pastor, ne? Da passt das so nicht hin. Oder es betrifft, so Leute gibt's ja, religiöse Typen, gibt religiöse Typen, für die macht das recht sein, aber mich betrifft es nicht, mich geht's nichts an. Haben die Leute recht? Es ist mir interessant, dass diese Frage, wen betrifft eigentlich das Evangelium, wen geht es eigentlich an? Mir interessant, sage ich, dass diese Frage durchs ganze Neue Testament durchgeht. Ich will nur zwei Beispiele rausgreifen. Da haben die Jünger mal so Eltern fürchterlich angeschimpft, weil die ihre Kinder zu Jesus brachten. Und da haben die Jünger gesagt, also diese Babys und so, betrifft das doch nicht, die geht das doch nichts an. Der Petrus hat einmal im Hause eines römischen Hauptmanns in Caesarea, eines römischen Besatzungsoffiziers, Evangelium verkündigt, diesem Hauptmann und seinen Freunden. Als er nach Jerusalem zurückkam, da heißt es, da zankten die Christen aus den Juden mit ihm und sagten, bist du verrückt, was machst du eigentlich? Das Evangelium geht doch diesen Heiden nichts an. Und gar einen, der also dem Volke Gottes Böses tut, zum Besatzungsoffizier, das betrifft doch den gar nicht. Die Frage geht durch das ganze Neue Testament, wen betrifft es eigentlich, wen geht es an? Und diese Frage geht durch unsere Zeit. Sehen Sie, im Osten sagt man, ein Sowjetmensch, der im dialektischen Materialismus erzogen und ausgebildet ist, den betrifft das Evangelium nicht mehr. Na, und gehen Sie über die Kettwiger Straße, also das ist noch richtig Westen, nicht? Und fragen Sie mal die Leute, ob sie schon das Evangelium auf sich bezogen hätten. Können wir ja nächsten Sonntag erzählen, was wir Erfahrungen dabei machen, nicht wahr? Die Frage ist wirklich wichtig. Wen geht es an? Wer ist hier in der Bibel eigentlich angesprochen? Wer ist gemeint? Es ist fein, dass unser heutiger Text eine sehr klare Antwort darauf gibt. Für wen das Evangelium da ist. Wir wollen als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben, Für wen ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen? Aber ich darf den Text vorher noch mal lesen. Da sagt der Simeon, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Welch, das heißt wirklich dein Heil gesehen, welches du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Für wen ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen? Der Text gibt mir dreifache Antwort. Wir haben also wieder drei Teile. Erstens, für alle Völker. Für alle Völker. Aber jetzt muss ich erst Ihnen den Text nochmal ein bisschen klar machen. Wie oft ist diese Geschichte seit dem frühen Mittelalter gemalt worden? Und das ist auch so eine idyllische Szene. Da kommen die Eltern Jesu und bringen das Kindlein in den Tempel, um die üblichen Opfer zu bringen. Und da kommt ein alter Mann daher. Er tritt auf sie zu, mit einer merkwürdigen Sicherheit nimmt er ihnen das Kind ab und nimmt es auf seine Arme und schaut es beglückt an. Eine entzückende Szene, nicht? Der Greis, der sich über das Kindlein beugt. Könnte man die schönsten sentimentalen Betrachtungen dran anknüpfen, wie das entschwindende Leben das neue Leben betrachtet. Aber auf einmal bekommt diese nette Szene Bedeutung. Man merkt auf einmal, dieser Simeon, so hieß der alte Mann, der ist voll Heiligen Geistes, eine prophetische Gestalt. Und als er anfängt zu sprechen, ja, da ist es wirklich so, als ob während seiner Worte die Wände des Tempels zurückweichen. Als ob man einen Augenblick die ganze Erde überschaut. Mit dem Gewimmel der Völker, der verschiedenen Rassen. Und dann sagt dieser prophetische Mann, dieses Kind ist Gottes Heil. Das Gott bereitet ihm Angesicht aller Nationen und Rassen. Er ist ein Licht zu erleuchten, die Heiden zum Preis seines Volkes Israel. Da steht dieser Satz nun gewaltig am Anfang vom irdischen Leben Jesu, dass er gekommen ist für alle Nationen. Alle Völker steht hier, alle Heiden. Das steht hier am Das ist ein Programm am Anfang der irdischen Laufbahn des Sohnes Gottes. Für alle Völker. Alle Völker. Franzosen, Algerier, Ost- und Westdeutsche, Hotten, Trotten und solche, die immer noch stolz sind auf ihr arisches Blut, trotzdem es mit Schande bedeckt ist. Alle miteinander, alle Rassen, alle Sprachen, alle Kontinente haben keinen anderen Weg zu Gott als Jesus. Haben keinen anderen Weg, befreit zu werden von Vergangenheit, von Schuld, von sich selber, als Jesus. Jesus, der geoffenbarte Gott, ist das einzige Heil für alle Völker, für alle. Bitte verstehen Sie mich recht. Sehen Sie, als ich in die Schule ging, so in eurem zarten Alter war, da hatten wir einen Religionsunterricht. Oh, das war ein Religionsunterricht. Da wurde uns gesagt, das Christentum muss verbreitet werden, weil es die hochentwickelste aller Hochreligionen ist. Es gibt so eine Reihe Hochreligionen, nicht wahr, das ist Islam und Buddhismus, und die hochentwickelste Religion ist Christentum, und darum muss es verbreitet werden. Das habe ich damals geglaubt, nicht, trotzdem ich ja kein Christ war. Heute weiß ich, dass das ein ausgekochter Kohl ist. Lieben Freunde, Jesus ist der Heiland aller Völker, weil Gott ihn, ich zitiere jetzt wirklich, bereitet hat, zum Licht für alle Völker. weil der lebendige Gott seinen Sohn designiert hat, bestimmt hat, dass er das Heil der Völker sei. Darum, wer Jesus ablehnt oder auch nur eine Bekehrung zu ihm ablehnt, der soll wissen, dass er seinen Rücken Gott zugewandt hat, auch wenn er Kirchensteuer bezahlt und christlich ist und was weiß ich alles. Gott hat ihn bestimmt zum Heil für alle. Das ist ein schöner Satz, nicht? Zum Heil aller Völker. Aber je länger ich diesen Satz angesehen habe, im Lauf dieser Woche, nicht, das geht so mit mir, das ist mir auf einmal aufgegangen, dass es eigentlich ein fürchterlicher Satz ist. Ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Heil für alle Völker. Das ist ein schrecklicher Satz. Das ist nämlich die Kehrseite dieses Satzes, heißt, dass alle Völker heillos sind. Gott, was ist das für ein Urteil über die Welt? Dass alle Völker heillos sind. Da kommt aber zur Bewegung Heil. Hitler heil Moskau. Und da sagt die Bibel, alle Völker sind heillos. Alle sind in Finsternis und Nacht. Zu erleuchten die Heiden, das heißt, sie sind in Nacht. Denken Sie, was ein Urteil, dass alle Kultur, aller Wissenschaft, aller technischer Fortschritt nicht imstande sind, die Völker zu befreien aus der Nacht. Dass wir bleiben in der Nacht des Todes, der Todesgeruch über der Welt, und der Schuld und der Dämonen. Verstehen Sie, aller technischer Fortschritt, alle Kultur schafft keine Erlösung. Das sind radikale Sätze, die hier im Grunde stehen, nicht? Ein fürchterliches Wort. Das heißt, dass nur der geoffenbarte Gott, Jesus, das Licht ist, zu erleuchten die Heiden. Sie verstehen, wie wird da alles Menschenwesen wirklich einfach grandios weggewischt und das Heil Gottes allein statuiert? Wollen wir das wirklich mal ernst nehmen? Oder ist Ihnen das Christentum so ein Stückchen des modernen Kulturlebens? Ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Aber meine Freunde, gehen wir wieder an der schönen Seite dieses Satzes zurück. Das, also als ich mich noch nicht bekehrt hatte, habe ich gern Missionsgeschichten gehört. Ich finde immer etwas Beglückendes und Bezauberndes darüber, wenn irgendwo der Völkerwelt Jesus erscheint, ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Aus meiner frühesten Jugendzeit ging mir immer herüber ein Missionsvers, den ich als Junge schon gern hatte. Er ist ein ganz klein bisschen romantisch. Sieh das Heer der Nebel flieht vor des Morgenrotes Helle, und der Sohn der Wüste kniet dürstend an der Lebensquelle. Ihn umleuchtet Morgenlicht, Jesus hält, was er verspricht. Licht zu erleuchten, die Heiden. Das Bezaubern, dass wenn Jesus in der Völkerwelt einbricht und einmal ein Tag wird über einem Volke. Ich las in diesen Tagen, kam mir so zufällig in die Hand, ein Gedicht aus Neuguinea. Ich hoffe, ihr wisst, wo Neuguinea liegt. Ja? Quer durch den Globus durch. Diese große, merkwürdige, geheimnisvolle Insel, die Australien vorgelagert ist. Wir wollen mal gleich eine Leiterfreizette hinlegen, nicht, dass ihr es wisst. Und, also in Neuguinea gibt es heute noch Pioniermission. Das heißt, Stämme, die nie einen weißen Mann und nie Mission gesehen haben. Die Berichte über die Missionsarbeit amerikanischer Missionare in Neuguinea ist also hochinteressant. Und da ist in einem Stamm, in einem ganzen Stamm, der einfach das Evangelium annahm, wo Jesus wie ein Licht hereinbrach, ein Lied entstanden. Schade, ist es keine Zeit, dass ich es ganz vorlese. Nur ein paar Zeilen, es beginnt. O Brüder, die Sonne ist aufgegangen. Und nun diese wundervolle Sprache. Satan hatte uns gebunden, und hat das Ende des Seils gut versteckt. Er hatte das Ende des Seils versteckt. Konnte da einer von uns den Knoten auflösen? Oh nein. Da aber Gott sah, dass sein Sohn uns lösen konnte, da hat er ihn gesandt. So ist er zu uns herniedergekommen. Als die Sonne Jesus aufging, da ist der Anfang des Knotens, den der Satan gut versteckt, allen ganz sichtbar geworden. Nun dann kommen lange Verse, in denen der Kreuzestod Jesu beschrieben wird und seine Auferstehung. Und dann heißt es, also hat Jesus das Ende des Seiles, mit dem wir gebunden, das versteckt war, aufgelöst. Und hat es für uns weggeworfen. Deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin der Anfang des Lebens. Nicht mal einmal in einem Volksstamm, wissen Sie, dieser Song gesungen wird, von dem Versteckten sei, dass keiner uns lösen konnte. Und nun kam Jesus und hat das Ende des Seils ins Licht gebracht und gelöst, das Seil weggeworfen, das uns band. Wo in einem Volksstamm dies gesungen wird, da wird zwar ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Für wen ist Jesus gekommen? Wen betrifft es? Alle Völker, alle Völker. Und nun zweites. Wen betrifft das Evangelium? Auch das Volk Israel. Auch das Volk Israel, das zweite. Nun fragen Sie, muss denn Israel extra genannt werden? Offenbar, der Simeon tut's. Wie heißt es? Ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Muss Israel extra genannt werden? Offenbar. Warum? Weil es unter allen Völkern der Erde eine besondere Rolle spielt. Und der Simeon sagt deutlich, worin die besondere Rolle Israels liegt. Zum Preise deines Volkes Israel. Israel ist Gottes Volk in besonderer Weise. Es ist sein erwähltes Volk. Wir sind dran, aber es scheint ja im Moment sehr aktuell zu sein, davon zu sprechen. Ich möchte keine aktuellen Predigten halten, ich möchte Gottes Wort auslegen, aber wir kommen gerade dran. Es gibt kein Volk auf der Erde, zu dem der Herr so gesagt hätte, 5. Mose, dich hat dein Gott erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr erwählt darum, dass euer mehr wäre als alle Völker, denn ihr seid das Kleinste unter allen Völkern, sondern darum hat er euch erwählt, dass er euch geliebt hat. Darum wird es extra erwähnt, dieses Volk. Nun zieht sich durch die Jahrtausende eine merkwürdige Strömung. Der Hass gegen dieses Volk Israel. Der sogenannte Antisemitismus. Das kann man ja gar nicht erklären. Woher das kommt, das immer wieder aufbricht. Machen Sie sich bitte klar, dass der Antisemitismus in seinen tiefsten Wurzeln, im Unbewussten, Hass ist gegen Gott. Hass gegen Gottes Erwählung, gegen Gottes Pläne. Antisemitismus ist ein abgründiger Hass gegen Gottes Pläne und Erwählung. Das ist der Hass des Kain gegen den Abel, dessen Opfer Gott angenommen hat. Es ist der Hass des Esau gegen den Jakob, den der Herr geliebt hat. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, sieh an die Güte und den Ernst Gottes, an Israel, kann man studieren die Güte Gottes, der erwählt. Seine ganze Liebe. Ich habe euch getragen auf Adlersflügeln. Und Gottes Ernst und Gericht. Lieben Freunde, nur wer hochsteht, kann tief fallen. Und das ist die Geschichte Israels. Der Apostel Paulus, sehen Sie, der selber aus Israel war, hat einmal wundervoll gesprochen von der tiefsten Tragik im Leben Israels. Und wenn man heute einen Bericht liest über den Staat Israel, dann empfindet man einfach, wie das Pauluswort aktuell ist. Von der tiefsten Tragik im Leben dieses Volkes. Er sagt, sie warten mit Sehnsucht auf den Gesandten Gottes, auf den Heiland, auf den Messias, auf den Erlöser. Und als er kam, erkannten sie ihn nicht. Und da drückt er so aus, es hing eine Decke vor ihren Augen, ein Schleier vor ihren Augen. Ich muss das mit dem Schleier erklären. Sehen Sie, weil manche von Ihnen nämlich auch den Schleier haben, da erinnert Paulus an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Als Israel aus Ägypten durch die Wüste nach Kanaan zog, da lagerten sie am Berge Horeb. Und da ging Mose auf den Berg und sprach mit Gott, wie ein Freund mit dem Freunde. Und wenn er da zurückkam, dann war von der Gegenwart des Herrn sein Angesicht so glänzend. Da war ein solcher göttlicher Glanz, ein solches Leuchten drüber, dass die Kinder Israel den Glanz nicht ertragen konnten und Mose einen Schleier vor sein Gesicht hängen musste. Damit sie den göttlichen Glanz nicht mehr sehen mussten in seinem Gesicht. Und nun sagt Paulus, und dieser Schleier, den Moses vorm Augen hatte, der hängt jetzt vor den Augen Israels. Jetzt können Sie den Glanz Gottes im Angesichte Jesu Christi nicht sehen. Sie haben den Schleier vor den Augen. Das ist die Tragödie dieses Volkes, das Gott liebt, mit dem er eine ganz besondere Geschichte hat, das nie untergeht, an dem Gott sich manifestiert in Gnade und Gericht. Das ist die Tragik. Den Schleier vor den Augen. Sie können das Licht Gottes im Angesicht Ihres Heilands nicht erkennen. Wie sagt Simeon, zum Preis seines Volkes Israel, das soll heißen, Jesus, der Sohn Gottes, sollte der Ruhm und der Preis und die Ehre und das Rühmen des Volkes Israel sein. Er ist ihr Messias, ihr Heiland, aus ihnen kommt er heraus nach dem Fleisch. Er ist die Erfüllung aller ihrer Erwartungen, alle Verheißungen, die ihnen gegeben sind. Er sollte ihr Ruhm, ihr Preis sein. Und ja, dass sie ihn rühmen, lehnen sie ihn ab, die Decke vor ihren Augen. Aber für sie ist Jesus in besonderer Weise gekommen. Und sehen Sie, ich muss Ihnen noch eben sagen von den großen Verheißungen der Bibel. Die Bibel sagt in aller Deutlichkeit, die Decke vor den Augen Israels wird weggenommen. In dem Augenblick, wenn Gott seine Gemeinde in der Völkerwelt gesammelt hat. Dann fängt er noch mal vorne an und nimmt die Decke vor den Augen Israels. Und dann wird Israel ein Jesusvolk werden. Und nun denken Sie mal einen Augenblick, schon fängt Israel an sich zu sammeln, es wird ein Staat. Stellen Sie mal diesen Staat als Missionszentrum zwischen der östlichen und der westlichen Welt vor. Ne? Genau das verkündigt die Bibel. Als noch gar kein Staat Israel gab. Da sehen Sie, die Verheißung der Bibel geht in dollen Erfüllung augenblicklich. Und es treibt darauf hin, dass die Stunde kommt, dass Israel das große Missionsvolk zwischen Ost und West wird. Gott hat noch Großes mit Israel vor. Und meine Freunde, darum bitte ich Sie, ziehen Sie den letzten Resten von Antisemitismus aus Ihrem Herzen raus. Das gehört ganz und gar zur satanischen, alten, ungöttlichen Natur. Aber darum wird er mit Ermahnungen auch nicht beseitigt. Ne? Und nun ein drittes. Für wen ist Israel gekommen? Für wen ist Jesus gekommen? Wen betrifft das Evangelium? Wir hatten zwei Antworten. Für alle Völker ist Jesus gekommen. Für Israel. Und jetzt muss ich noch ein drittes sagen. Und mit eigentlich im dritten wieder anfangen müssen. Aber im Wort Gottes ist es so, dass das alles so wichtig ist und es ist schrecklich, dass es einen dritten Teil gibt, weil da die Leute müde sind und nicht mehr so richtig zuhören können, nicht? Und alle Fenster heute zu sind, das ist grausam. Machen Sie ein paar auf? Oh ja, danke, nett. Wenn Sie Galerie schon wählen, dann müssen Sie auch ein bisschen frieren von hinten und von vorne werden Sie geheizt. Der dritte Teil, wen betrifft Evangelium? Für wen ist der Sohn Gottes gekommen? Für die Völker, für Israel? Ja, wie soll ich sagen, für mich. Für Sie. Es muss jetzt jeder für sich mitsprechen. Für mich.
Wenn ich das so deutlich machen könnte. Was hilft uns alle Erkenntnis der Bedeutung des Erlösers für die Welt, wenn wir nicht begriffen haben, was er in meinem, in deinem Leben tun will? Wenn unser Leben unerlöstes bleibt. Alle geistliche Erkenntnis ist wertlos, wenn unser Leben nicht unterm Kreuze Jesu in das Licht der Erlösung kommt. Darum fängt dieser prophetische Mann, Simeon, der es besser gemacht hat, ich, seine Rede so an. Meine Augen haben dein Heiland gesehen, welchen du bereit hast, ein Licht für alle Völker. Der fing mit dem Persönlichen an. Und ich möchte es nun dick unterstreichen. Nicht? Es geschieht hier und dann, dass ein junger Mann zu mir kommt oder so ein Junge. Gott sei Dank geschieht es. In großer Unruhe, in Sündennot. Und sagt Pastor Busch, das ist schön, was Sie von Jesus sagen und dass man durch ihn Kind Gottes wird. Aber für mich ist das wohl nicht mehr. Ach, wissen Sie, ich sündige immer wieder. Und ich komme da gar nicht raus. Und auch wenn Sie wüssten, wie ich bin. Und dann pflege ich zu sagen, mein Freund, wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst, dann wäre Jesus aus Gottes Welt und Dimension gekommen, um dich zu erkaufen und dich als der gute Hirte zu rufen und dir zu sagen, dir deine Sünden vergeben und für dich das Blut zu vergießen an deiner Stadt und dich zum Kinde Gottes zu machen. Wir können gar nicht, wie soll ich sagen, genau genug das Evangelium einmal auf uns beziehen. Wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, auf tausend Kanzeln ist gesagt worden, das wäre ein schamloser Egoismus. Dieser schamlose Egoismus, meine Freunde, macht allein selig. Was hilft es mich, wenn die Völker ins Licht Jesu kommen und ich bleibe ein verdammter Mensch unter Last meiner Schuld? Es muss in unserem Leben die Stunde sein, wo es heißt, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist. Ich möchte hier auf etwas sehr Seltsames aufmerksam machen. Es ist doch merkwürdig, dass das Glaubensbekenntnis der Kirche bestimmt das Millionenbekennen. So beginnt, ich glaube. Und Luther hat in seiner Erklärung diesem Glaubensbekenntnis noch eine ganz spezielle persönliche Zuspitzung gegeben. Es gibt kein Glauben der Kirche, es gibt dein und mein Glauben. Wie sagt Luther da, ganz persönlich? Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehabt in einer Ingenieurschule vor so jungen technischen Studenten. Und da schloss ich meinen Vortrag mit dieser Erklärung, nur das im zweiten Artikel. Und das sind ja große Sätze. Erlöst, erworben und gewonnen vom Tod und von der Macht des Teufels. Es war eine große Stille. Und dann stand einer auf und sagte, fast bitter, das sind fremde Sätze, das verstehen wir nicht. Und da habe ich gesagt, Sie haben recht. Das sind fremde Sätze, solange wir blind sind. Aber in dem Augenblick, wo es heißt, meine Augen haben deinen Heiland gesehen, sind es keine fremden Sätze mehr. Und das wünsche ich Ihnen, dass Gott durch den Heiligen Geist Ihnen, uns allen, die Augen auftue. Wir wollen beten. Herr, gib Augen, die was taugen.
rühre meine Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 208, den dritten Vers singen. Vers 6, zieh mich in dein versöhnend Herz, mein Jesu, tief hinein. Darf ich nochmal daran erinnern, die Glieder der Erlöserkirchengemeinde, bitte kommen Sie noch 10 Minuten in den ersten Stock, damit Sie wissen, was mit der Wahl des Presbyteriums los ist. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.